Aloha und herzlich willkommen zu einem neuen Nerdy Bunch Podcast. Ich bin Marcel und heute entführen wir euch in die zauberhafte Welt der Retro-Videospiele bzw. der Computerspiele und Museen. Und mit wir meine ich nicht nur mich und vielleicht irgendwie die Plüschtiere, die hier bei mir im Studio rumsitzen, sondern Matthias.
Hallo, danke für die Einladung. Ich bin Matthias Oborski, ich bin der Ausstellungsleiter des Computerspielemuseums in Berlin.
Für die Leute, die es jetzt tatsächlich nicht kennen, was ist denn das Computerspielmuseum und was muss man sich darunter vorstellen? Also wie soll ich sagen, Museen sind ja an sich immer so ein bisschen altbacken. Wie funktioniert das mit Computerspielen?
Das ist erstmal, wie der Name sagt, ein Museum für Computerspiele und Videospiele natürlich. Und ich weiß jetzt nicht, ob es altbacken ist oder nicht. Das müssen unsere Besucherinnen und Besucher entscheiden. Aber grundsätzlich ist es so, wie man sich das vorstellt. Es ist ein Museum, in dem man Videospielgeschichte erleben kann, interaktiv und nicht interaktiv. Und dazu gehören dann zum einen natürlich Videospiele an sich, klar. Videospielkonsolen, Heimcomputer, Informationen, Hintergrundmaterialien, und all das, was ein, soll ich mal sagen, übliches Museum auch in der Ausstellung hat. Ja? Wobei ich schon denke, wir sind ein in Anführungszeichen übliches Museum.
Für viele haben Museen halt immer so ein bisschen was von Statuen, diversen Kunstwerken, im Zweifel so ein bisschen leicht angehauchten Staub und
Ja klar, ich habe das schon verstanden. Ich wollte jetzt nur auch andere Museen in Schutz nehmen, weil seitdem ich Museum mitleite, weiß ich, dass bestimmte Dinge halt schwierig sind, ja. Und sind teilweise selbst für unser sehr kleines Haus relativ anspruchsvolle Herausforderungen, die man da meistern muss, wenn man ein Museum hat.
Wie lange macht ihr das schon? Also beziehungsweise wie lange gibt es das Museum bereits?
Da kann ich direkt ein bisschen angeben. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht zu böse rüber, aber wir sind unseres Wissens nach sind wir das allererste Computerspielemuseum der Welt. Wir wurden 1997 gegründet, als wie gesagt erstes Haus, das sich wirklich dezidiert der Videospiele widmet. Es gibt weltweit noch ein paar, in den USA gibt es vor allen Dingen auch große Technikmuseen, die dann eine Videospielabteilung haben, klar. Aber wir sind schon relativ alt für das relativ junge Medium Videospiele.
Ich muss sagen, dass ich tatsächlich auch nur euch als Computerspielemuseum kenne. Also ihr seid da, habt da so ein bisschen sowas wie ein Alleinstellungsmerkmal, kann man eigentlich sagen, oder?
Naja, es gibt noch sowas wie den Verein for Amusement Only. Die haben eine sehr schöne Arcade-Sammlung. Es gibt noch in Finnland und in Italien und in den Niederlanden Videospielmuseen, die auch sicher mal eine Reise wert sind.
Im Großen und Ganzen kannst du einmal erklären, was so der Hauptgedanke bei der Gründung des Museums war? Ich meine, Museen haben natürlich verschiedene Aspekte. Einerseits sollen sie so ein bisschen informieren, so ein bisschen bewahren. Gab es da einen bestimmten Hauptgedanken?
Ja, also ich kann ja mal ganz von vorne anfangen. Ich versuche es ganz, ganz kurz zu machen. Es ist auch eine Geschichte, die kann man stundenlang erzählen. Ich versuche es kurz zu machen. Also ursprünglich die gesamte Idee, ein Museum zu machen, kommt aus dem Umfeld der USK, Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle. Der damalige Geschäftsführer der USK, Dr. Klaus Spieler, hatte sich dann gedacht, die USK hat jetzt so viele Spiele, weil der die ganzen Spiele geschickt werden müssen. Also wir sind jetzt in den 90ern zeitlich, das heißt, es gibt Spiele nur in physischer Form auf Datenträgern, ne? Und das war dann so geregelt, dass die USK die ganzen Spiele von den Publishern bekommen hat, um die zu bewerten und dann ihren Sticker drauf zu machen. Und jetzt hat man dieses relativ große Archiv an Spielen und es wäre doch schade, wenn die einfach nur in irgendeinem Keller rumstehen. Was macht man jetzt damit? Wäre ja nicht schlecht, wenn man das auch mal den Leuten präsentieren würde in einem Art von Museum oder zumindest erstmal in einer Art von öffentlichen Ausstellung, wo Leute dann sehen, was es alles gibt, was es alles gab. Und das war ursprünglich der Grundgedanke. Ja, unser Gedanke heute ist eben ganz klassisch, wie andere Museen auch denken, Dinge einer größeren Öffentlichkeit zugänglich zu machen, die vielleicht schwierig sind, sich selber zu erarbeiten. Natürlich kann ich heute einfach auf Steam oder auf GOG oder auf Itch irgendwelche Spiele kaufen und zu Hause dann spielen. Aber die wenigsten werden zu Hause einen Arcade-Automaten haben. Die wenigsten werden zu Hause ein Original Super Nintendo noch haben, das noch funktioniert. Oder exotischere Dinge wie jetzt zum Beispiel den Polyplay. Also das ist ein wesentlicher Punkt unseres Museums und auch anderen Museen, Dinge zu präsentieren, die man so nicht ohne weiteres mehr sehen kann oder anfassen kann. Und natürlich dann, wenn man das halbwegs schlau kuratiert, dass man so ein bisschen so einen Überblick kriegt. Also gerade Leute, die sich nicht mit dem Medium auskennen, haben, ich hoffe, einen Überblick bekommen, wenn sie in unserem Haus waren, woher Spiele herkommen, wie sie sich so entwickelt haben, welche Meilensteine es in der Vergangenheit gab und auch immer im Kontext von gesellschaftlichen und sozialen Entwicklungen eben auch, nicht nur reine Technikgeschichte.
Wieso denn gerade Standort Berlin? Wieso nicht Hamburg, Düsseldorf, Hannover oder diverse andere große Städte, die es so gibt?
Kurze Antwort, weil die USK in Berlin saß und sitzt und wir quasi aus dem Umfeld der USK entstanden sind. Längere Antwort, Berlin hat die meisten Touristen, passt am besten.
Okay, ja gut, das ist ja...
Obwohl, es war auch nicht die längere Antwort, alternative Antwort.
Du darfst gerne die längere Antwort noch erzählen, wenn du magst. Also wir.
Naja, die längere Antwort ist einfach, dass es in dieser Zeit, in der das Museum gegründet wurde, also 96, 97, viele verschiedene Dinge zusammenkamen. Also die USK saß in Berlin. Es gab dann Räumlichkeiten, die man da anmieten konnte. Es gab dann auch durch glücklichen Zufall der Geschichte auch die richtigen Leute, die genau dann da auch am Platz waren in Berlin. Und so hat sich das entwickelt. Also es gab nicht die eine Entscheidung, dass irgendein Gremium getagt hat und sich dann auf einer Landkarte überlegt hat, so, welche Stadt wählen wir jetzt aus? Das hat sich einfach so ergeben. Und jetzt muss ich sagen, Berlin ist jetzt auch nicht der schlechteste Standort für ein Museum.
Das stimmt allerdings. Die Museumsinsel ist ja da so ein bisschen das, was man direkt irgendwie damit in Verbindung bringt.
Genau. Wir sind nicht auf der Museumsinsel. Wir sind ein bisschen weiter draußen, aber auch nicht so richtig weit. Also 3 U-Bahn-Stationen vom Alex entfernt. Wir sind in einem der größten Baudenkmäler Europas, also in der Karl-Marx-Allee. Und es ist eigentlich eine sehr schöne Straße und sehr beeindruckende Straße, in der unser Museum ist. Kann man super erreichen vom Hauptbahnhof, vom Alex aus.
Ja, wie gesagt, ich merke schon, ich muss dringend vorbeikommen. Ich habe es leider nie geschafft und ich bin auch immer nur super spartanisch in Berlin, also mal irgendwie zu einem Konzert und so. Und meist führt mich dann mein Weg abends dann, beziehungsweise am nächsten Tag wieder direkt zurück. Aber ich fürchte, ich musste mal mehr Zeit einplanen.
Ja, gerne. Wir haben täglich geöffnet, 10 bis 20 Uhr. Und da sollte sich schon ein Termin finden lassen.
Hast du denn so grobe Infos zu euren Besuchern? Also ich meine, sind das totale Stereotypen? Also der, ich sag mal, der klassische Nerd oder habt ihr so bestimmte Altersklassen oder bestimmte Szenen? Wie ist das bei euch? Wie kann man sich das vorstellen? Und gibt es da irgendwelche Durchschnittswerte?
Also Durchschnitt ist ein schönes Stichwort. Ich würde sagen, dass unser Publikum im besten Sinne durchschnittlich ist. Also es spiegelt wirklich die Gesellschaft wider. Also es sind keine Computerspiel-Nerds exklusiv in der Ausstellung. Ne? Hauptsächlich natürlich, wie in allen Museen, würde ich mal sagen, Schulklassen. Dafür bieten wir auch spezielle Schulklassenführungen an. Familien. Extrem beliebt, gerade in Ferienzeiten kommen sehr viele Familien mit Kindern zu uns, teilweise auch dann mit den Großeltern, da hat man direkt 3 Generationen und das ist eigentlich sehr gemischt. Ja. Was ich wirklich weiß aus Statistiken ist, dass wir innerhalb Berlins mit den jüngsten Besucherdurchschnitt haben. Also da sieht man dann vielleicht schon, dass das ein bisschen anders läuft bei uns.
Jetzt stehe ich tatsächlich vor eurem Gebäude und überlege tatsächlich so ein bisschen, wie soll ich sagen, ob ich reingehe oder nicht, weil ich halt nicht per se mit dem, wie soll ich sagen, ohne mich informiert zu haben, mir nicht genau vorstellen kann, was mich in einem Computerspielemuseum erwartet. Womit muss ich denn rechnen, sobald ich über eure Schwelle trete?
Erstmal, dass es relativ voll ist, wenn Ferien sind. Ja, da sollte man Zeitfenster-Tickets buchen. Ist für alle Beteiligten dann die beste Option. Die Ausstellung teilt sich in mehrere Teile. Ich muss auch dazu sagen, wir sind nicht ganz so groß wie das Pergamon-Museum. Ja? Also wir sind vielleicht so groß wie das Hausmeister-Kabuff vom Pergamon-Museum. Und da kann man dann einmal die Geschichte der Videospiele so chronologisch sortiert ein bisschen nachvollziehen. Wir haben eine riesige Hardware-Wand, wo sehr, sehr viele Spielekonsolen und Heimcomputer ausgestellt sind, wie in anderen Museen auch, ganz klassisch in Vitrinen. Dann haben wir mehrere Bereiche, die ein bisschen ab von der Dauerausstellung sind, wo man dann wirklich auch spielen kann. Wir haben derzeit eine Ausstellung über Racing Games. Da kann man sich auch wirklich in einen Sega Rally setzen oder in Atari Pole Position von 1982. Dann haben wir noch eine Arcade-Halle nachgebaut im Stile der 80er, wo man dann auch nochmal an klassischen Arcade-Automaten spielen kann. Wir haben ein paar Wohnzimmer und Kinderzimmer nachgebaut im Stile der 70er, 80er und 90er, wo man dann im Gegensatz zur Arcade-Halle sieht, wie Leute damals zu Hause gespielt haben und wie die Konsolen dann in dem Kontext aussahen. Und wer jetzt tatsächlich nicht so interaktiv drauf ist, kann sich sehr, sehr viele Videos anschauen, die einzelne Aspekte des Videospielens dann herausstellen, also Entwicklung der Grafik, Entwicklung des Sounds, Eingabegeräte, die Produktion von einem Videospiel kann man auch mal so exemplarisch sich anschauen. Und dann haben wir natürlich immer noch unsere Sonderausstellung. Und da ist eigentlich der Schwerpunkt unserer interaktiven Exponate. Da ist quasi alles interaktiv.
Ist schon mega cool und klingt unsagbar interessant, vor allem für mich mal zu betrachten im Zweifel. Ich bin ein Kind der 90er und dann im Zweifel mal zu sehen, wie das so in den 80ern bzw. 70ern in den heimischen Kinderzimmern aussah, ist schon spannend.
Genau, also wir sind halt, wir wollen großen Wert darauf legen, dass der Kontext da mitkommt. Ne? Denn wenn man jetzt mal das Medium wirklich von außen betrachtet und auch ganz nüchtern, ohne Nostalgie, es sind halt Industrieprodukte, technische Geräte und ein Stück Software. Ja? Und das Drumherum muss man dann ein bisschen mitzeigen, dass zum Beispiel eine 70er-Jahre-Spielekonsole oft braun ist, hängt damit zusammen, weil die 70er-Jahre-Wohnzimmer oft so schöne braune Schrankwände hatten. Ja, und damit das dann da reinpasst, sind Spielekonsolen dann so, wie sie waren. Und später dann, als man eine Konsole dann quasi auch ein bisschen als, sagen wir mal, zum Angeben ins Wohnzimmer gestellt hat, da sahen sie halt dann also aus, wie sie heute eben aussehen. Und diese Geschichte kann man besser verstehen, wenn man die Wohnsituation in dem jeweiligen Jahrzehnt mitsieht.
Darüber habe ich mir beispielsweise nie Gedanken gemacht, weshalb eine Konsole so aussieht, wie sie aussieht. Aber ja, jetzt wird ein Schuh draus. Wie viel Exponate habt ihr da und ungefähr in welcher Form? Also ich meine, du sagtest jetzt beispielsweise, klar, in Vitrinen verschiedene, ich sag mal, Spiel-Cartridges beispielsweise. Habt ihr noch irgendwie, ich weiß gar nicht, was gab es denn früher alles? Beispielsweise Zeitschriften, die da so ein bisschen informativ fungieren, irgendwelche Figuren, Statuen etc.?
Ja, also erstmal muss man dazu sagen, ein Museum ist halt mehr als nur eine Ausstellung. Ne? Wir haben auch noch ein riesiges Archiv, also unsere Sammlung quasi. Und weil unser Platz natürlich auch begrenzt ist in der Ausstellung, können wir natürlich nicht alles zeigen, was wir wirklich haben. In der Ausstellung selbst das sind alles ungefähre Angaben, die ich jetzt sage, weil wir auch ständig die Ausstellung erweitern und mal fällt ein Gerät aus und mal machen wir einfach, weil wir gerade Lust drauf haben, bauen wir gerade was um oder so. Aber so Pi mal Daumen, ungefähr 70 Konsolen und Heimcomputer kann man sich in Vitrinen anschauen. Wir haben 35 Videostationen mit Videos zu bestimmten Themen, auch mit Interviews. Auf einer Videostation ist üblicherweise mehr als ein Video, also allein da kann man schon einen halben Tag mit verbringen. Arcade-Maschinen derzeit so, wenn ich mal richtig im Kopf zähle, sind es 16, 17 Arcade-Maschinen, die man bei uns spielen kann. Es stehen dann noch ein paar herum zum Anschauen, also wie zum Beispiel der Computer Space von 1971 und der Pong. Da haben wir aus Bewahrungsgründen uns dazu entschieden, dass wir die nicht interaktiv präsentieren, weil sonst sind sie irgendwann für immer verloren. An Video- und Computerspielen sind es, glaube ich, gerade so 25 bis 30 verschiedene Spiele, die man spielen kann in der Dauerausstellung. In der Sonderausstellung kommen dann je nach Sonderausstellung nochmal 10 bis 15 dazu. Wir haben eine große Meilensteinewand, da gibt es nochmal 50 Games-Meilensteine zu sehen, nicht interaktiv. Und dann natürlich ganz üblich wie in anderen Museen auch Text, der dann nochmal Dinge erklärt. Also insgesamt, wenn man alles einzeln zusammenrechnet, sind es ungefähr 300 Exponate in der Ausstellung. Aber unsere Sammlung ist natürlich viel, viel, viel größer.
Wie ist das denn eigentlich bei Jugendschutz oder mit Jugendschutz? Habt ihr dann einen gesonderten Ab-18-Bereich oder halten sich alle Kinder spontan zwischendurch die Augen zu? Oder gibt's überhaupt Ab-18-Exponate? Frage ich doch erstmal so.
Also wir haben keinen Ab-18-Bereich. Das hat mehrere Gründe. Der Hauptgrund ist einfach, das ist wieder so ein Verwaltungsakt. Da müsste jemand von uns die ganze Zeit da stehen, der nichts anderes zu tun hätte, als alle Leute, die da rein wollen und so aussehen, als dürften sie nicht rein, erstmal kontrollieren mit dem Personalausweis und so. Es ist unangenehm, mitten in der Ausstellung Leuten den Personalausweis aus der Tasche zu ziehen. Ja. Also wir haben keinen Ab-18-Bereich. Im Prinzip sind alle Spiele, die man interaktiv bei uns spielen kann, ab 12 freigegeben. Es gibt ein paar alte Spiele, da gibt es überhaupt gar keine Alterseinstufung. Ja, also der Computer Space ist von 1971, da gibt es gar keine Alterseinstufung zu. Ja. Und wenn wir zum Beispiel in der aktuellen Sonderschau ab 16 Titel haben, da prangt da ein schön großes, sehr sichtbares USK-16-Schild dran. Ja, das ist einfach so, Minderjährige dürfen ohne Erziehungsberechtigte auch gar nicht bei uns ins Museum rein. Das ist also ganz üblich, das hat nichts mit Videospielen zu tun. Und deswegen vertrauen wir dann darauf, dass die Eltern schon wissen, was sie tun. Denn die kennen ihre Kinder ja besser als wir. Und das ist aber dann gekennzeichnet. Und ab 18er-Titel gibt es bei uns in der Ausstellung überhaupt nicht.
Du sagtest ja, dass ihr, ich glaube, warte, was waren das? 10 bis 15 Spiele auf jeden Fall habt, die man interaktiv spielen kann oder allgemein spielen kann. Kannst du noch mal so ein, zwei nennen?
Ja, also 30, 25 bis 30 plus Arcades. Ja, also ganz banal, wir haben zum Beispiel Monkey Island, Dauerausstellung spielbar. Einerseits, weil es natürlich ein tolles Spiel ist, bei uns aber in der Grafikabteilung, denn es gab vor einiger Zeit mal so ein Remake, wie auch immer man das nennen möchte, und man kann da quasi live hin und her schalten zwischen der Originalgrafik, Pixelgrafik von Monkey Island und dann einer moderneren, gezeichneten Variante. Einfach nur mal, um zu zeigen, wie sich in der relativ kurzen Zeit die Grafik entwickelt hat. Und natürlich kann man das Spiel ganz normal spielen. In den Wohnräumen sind halt große Klassiker aus der jeweiligen Zeit. Also in dem 70er Wohnzimmer haben wir mehrere Spiele zur Auswahl und das überlassen wir dann unserem Team, wie die mal durchgetauscht werden. Da ist zum Beispiel Pitfall auf dem Atari VCS spielbar oder eine Pac-Man-Variante für den Atari VCS. Auf dem C64 aus den 80ern läuft gerade im Moment Moon Patrol. Ziemlich cooles Spiel, kommt eigentlich auch aus der Spielhalle. Und dann haben wir noch eine sehr spezielle Station, die heißt der persönliche Klassiker. Und da stellen Mitarbeitende von uns ihre Lieblingsspiele aus oder Spiele, mit denen sie ganz besondere Erinnerungen verbinden. Und da haben wir so 10 im Jahr, wechseln wir da durch, immer mit einem schönen Text von der jeweiligen Person, die das Spiel vorstellt, damit man auch da nochmal versteht, wie Spiele auch unser Leben beeinflusst haben oder bestimmte Erinnerungen in uns hervorrufen können.
Hast du denn da einen Favoriten oder beziehungsweise hast du da einen Favoriten ausgestellt, wo wir gerade schon mal bei diversen Favoriten sind?
Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Das ist ungefähr so, als würdest du Eltern fragen, was ist ihr Lieblingskind, wenn sie mehrere haben. schwierig, alle Exponate haben natürlich etwas Besonderes, ja. Für mich, also ein wirklich besonderes Exponat, für mich, ich bin Wessi aus Westdeutschland und habe dieses Exponat erst durch meine Arbeit im Museum kennengelernt. Das ist nämlich der Polyplay aus der DDR. Das ist der erste und einzige Arcade-Automat, den die DDR gebaut hat, also richtig offiziell, ja. Polytechnik VEB Karl-Marx-Stadt. Und der zeigt einfach sehr schön, also erstmal funktioniert er immer noch, ja? Ist von 1985 oder so, Original-Hardware. Und er zeigt sehr schön, dass Videospiele eben auch Grenzen überschreiten können, sogar tödliche Grenzen. Ja, also das ist nicht unbedingt gekoppelt jetzt an den sogenannten Westen oder so. Und Leute, die sich auskennen, wissen ja, dass eines der allergrößten Videospiele aller Zeiten aus der Sowjetunion kommt, nämlich Tetris. Und das wird dann oft ein bisschen vergessen, wenn man so sich die klassische Videospielgeschichte durchliest, dass eben auch hinterm eisernen Vorhang interessante Dinge passiert sind. Zum Beispiel eben der Polyplay bei uns in der Ausstellung.
Kannte ich beispielsweise bis eben noch gar nicht. Gott, ich fühle mich gerade so, als würde ich hinter einem Mond leben. Fürchterlich.
Nee, ist überhaupt nicht so. Dafür gibt es ja Museen. Genau das ist ja ein Punkt, warum es Museen gibt, um solche Dinge eben zu präsentieren. Ja, also der Polyplay der steht halt aufrecht wie so ein Space Invaders Automat, hat aber die Besonderheit, der hat mehr Spiele drin, deswegen heißt er auch Polyplay. Gab es mehrere Varianten mit 8 Spielen, mit 10 Spielen und so. Und das ist schon mal extrem ungewöhnlich, weil westliche Automaten oder japanische Automaten haben üblicherweise ja immer nur ein Spiel drin pro Automat. Und da kann man dann erstmal auswählen. Und die Spiele sind auch sehr, also ich möchte nicht sagen unbedingt gut, sehr einfach gehalten. Also sind ganz klassische Spielprinzipien. Also es gibt ein Autorennspiel, es gibt so eine Art Pac-Man-Klon, es gibt ein Space Invaders-Klon, also sowas. Und ja, eigentlich ein schönes Gerät.
Die klassischen Spiele von früher, unabhängig jetzt von Grafik etc., aber sie geben einem so ein bisschen Sicherheit und Geborgenheit. Also
erstmal muss man ja dabei mitdenken, dass die Spiele gerade aus den 70ern unfassbare technische Beschränkungen hatten. Ja? Man konnte nur über das Gameplay gehen quasi. Man konnte jetzt nicht die Mega-Grafik zeigen und alle waren begeistert. Das war halt nicht möglich. Und auch selbst das Gameplay ist ja auch aus heutiger Sicht extrem simpel und vielleicht sogar primitiv. Aber genau das ist halt dann auch wieder die Stärke, wenn das gut funktioniert und wenn das die Eingabegeräte dazu passen und auch wirklich darauf abgestimmt wurden, dann ist es relativ alterslos. Also ein Pac-Man braucht halt keine Pixel-Shader-3D-Grafik. Ja? Das ist einfach völlig unsinnig, wäre das für dieses Spiel. Das ist ziemlich perfekt, so wie es ist, auch mit der Steuerung. Ne? Pac-Man hat nicht mal eine Feuertaste. Du brauchst nicht mal eine Feuertaste für Pac-Man. Space Invaders hat nur links und rechts. Also man braucht nicht mal 4 Richtungen, um Space Invaders spielen zu können. Also das sind schon wirklich Spiele, die auf eine bestimmte Essenz hinuntergedampft wurden. Und das funktioniert natürlich auch über Jahrzehnte.
Woher kommen denn eure Exponate? Also kriegt ihr die irgendwie gestellt oder sind das tatsächlich ich weiß gar nicht, welche aus einem privaten Fundus oder wie kann man sich das vorstellen?
Das ist ganz unterschiedlich. Also zum einen haben wir eben, wie schon erwähnt, dieses Archiv der USK quasi geerbt sozusagen, was relativ groß ist, aber das ist natürlich nur Software und ein paar Hardware-Geräte, die man eben brauchte, um die jeweilige Software zu spielen. Große Teile kommen tatsächlich von Spenden. Ja, man kann uns gerne Dinge spenden, sowohl Hardware als auch Software, wenn es mit Spielen zu tun hat. Ja, also uns erreichen auch immer wieder Menschen, die gerne ihren Drucker loswerden wollen und so, das nehmen wir dann nicht an. Es sei denn, es hat jemand eine Spielesoftware für irgendeinen Drucker programmiert, dann vielleicht. Ja, ne, also ist möglich. Aber grundsätzlich nehmen wir erstmal jede Art von Software an, die irgendwie ein Spiel ist oder sein kann. Da gibt es ja auch so Grenzbereiche und so. Hardware-Lagerung ist dann immer ein Problem. Also wenn uns jetzt jemand einen Großrechner spenden wollen würde, dann wüsste ich nicht auf Anhieb, wie man den lagern sollte und auch nicht, wie man ihn bedienen sollte. Ne? Das ist schwierig. Also wir sind kein reines Technikmuseum. Also spenden. Und dann, naja, so wie alle anderen auch, gucken wir uns halt um, wenn wir irgendwelche Dinge suchen und brauchen. Gucken wir tatsächlich auf die Webseiten eines großen Online-Auktionshauses. Oder auch mal in spezielle Foren. Ja, es gibt Foren von Arcade-Fans, die sich dann auch untereinander austauschen. Es gibt auch ganz großartige Expertinnen und Experten in Sachen alte Videospielkonsolen, die wir dann auch manchmal kontaktieren, wenn wir irgendwas brauchen. Also es ist gemischt, aber schon Spenden gehören schon mit dazu als Hauptquelle quasi.
Trifft Gleiches auch auf in puncto Finanzierung zu oder wie trägt sich das? Also seid ihr tatsächlich gemeinnützig oder finanziert ihr euch auch dahingehend durch Spenden oder läuft das über einen Verein?
Also wir sind eine gemeinnützige GmbH, ja, und wir finanzieren uns hauptsächlich durch die Eintrittsgelder des Museums. Ja, das fließt alles sofort zurück ins Museum. Eintrittsgelder, Shop, Führung und sowas alles. Ja. Dadurch verdienen wir unser Geld. Das ist erstmal eine ganz normale kleine GmbH. Ja, wir haben 15 Festangestellte derzeit und noch so ein paar externe Mitarbeitende. Also das trägt sich von den Eintrittsgeldern. Wenn wir größere Projekte wollen, und spenden kann man natürlich auch. Übrigens, Leute, ihr könnt uns gerne spenden. Wir haben ein PayPal-Konto, kann man auf unserer Webseite sehen. Was jetzt größere Projekte angeht, also sagen wir mal eine große neue Sonderausstellung oder die Umrüstung der Ausstellung auf irgendwelche Energiesparmaßnahmen und so, da sind wir auf Hilfe von außen angewiesen. Ja, und da haben wir über die Jahre dann auch Kontakt zur Politik aufgebaut. Also ohne Politik geht's halt eben dann auch nicht. Gerade wenn man mal ein bisschen größere Ausgaben hat. Ja, also man kann sich vorstellen, wenn man im ganzen Museum die Deckenbeleuchtung austauschen will, das sind dann schon größere Summen, die man jetzt nicht mehr mal eben aus der Portokasse zahlen kann. Und da bemühen wir uns dann auch aus der Stadt Berlin oder auch aus dem Bund dann Gelder zu erhalten. Das geht mal mehr, mal weniger gut.
Wie lange bist du denn schon im Computerspielmuseum tätig?
Ich bin dabei, seitdem es die neue Dauerausstellung gibt. Also die wurde 2010, 2011 aufgebaut. Also 2011 wurde sie dann offiziell eröffnet. Vorher war das Museum einerseits an einem anderen Standort und andererseits hatte es dann auch Wanderausstellungen, also mit keinem festen Ort. Und seit 2011 sitzen wir in der Karl-Marx-Allee 93 und seitdem bin ich auch dann da. Also ich habe anfangs mitgearbeitet in der Technik, habe so ein bisschen auch die Rechner damals in der Dauerausstellung verantwortet und dann bin ich so hängen geblieben, kann man sagen. Und jetzt bin ich halt festangestellt.
Hast du das aus einer, wie soll ich sagen, aus einer Passion oder aus einer gewissen Intention gemacht? Ich meine, wie wird man Ausstellungsleiter eines Computerspielmuseums? Also das ist ja jetzt nicht so, dass man morgens aufsteht und sagt, ja, das ist es.
Nee. Also und vor allen Dingen gibt es ja auch nicht so viele Computerspielmuseen,
genau.
Deswegen.
Das hatten wir ja.
Und genau. Da kann ich dir nicht so richtig viel Anleitung geben, wie man das macht oder so, weil wir in vielen Dingen die Ersten sind. Natürlich hat es mit der Leidenschaft für Videospiele zu tun. Ganz, ganz klar. Also deswegen bin ich überhaupt da gelandet und deswegen bin ich auch noch dabei. Das braucht man, glaube ich, auch. Ich glaube, alle unsere Mitarbeitenden haben diese Leidenschaft für Games aus den verschiedensten Ecken. Ja, wir haben auch sehr viele Altersklassen bei uns im Team, die dann auch einen völlig anderen Blick auch auf das Medium haben. Und bei mir, ich bin dann auch dabei geblieben, weil ich dann auch gesehen habe, die Herausforderungen sind so spannend und so interessant. Denn wie gesagt, also zum einen sind wir oft die Ersten als ordentliches Museum, die Dinge so machen, wie wir sie machen. Und die Herausforderung bei einem interaktiven Medium ist dann auch, wie präsentiert man das eigentlich? Man kann es ja nicht hinter Glas immer nur hinhängen. Das kann man auch machen mit bestimmten Dingen. Und wir müssen auch darauf achten, dass wir nicht zu interaktiv sind, damit es nicht einen totalen Overkill an sensorischem Input gibt. Aber die Herausforderung ist einfach, wie kann ich ein dezidiert interaktives Medium einem Publikum zeigen, das vielleicht gar nicht so viel damit in der Vergangenheit interagiert hat. Ja? Oder das auch von anderen Museen gar nicht gewohnt ist, dass man da selber was machen muss. Diese Herausforderung haben wir bis heute und die finde ich immer noch super spannend. Deswegen bin ich auch immer noch sehr gerne dabei.
Mit welchem Spiel hast du damals angefangen? Also hast du einen damaligen Favoriten und einen aktuellen, einfach mal der Neugier halber?
Oh, also ich glaube, das ist jetzt Kindheitserinnerung, das ist immer sehr, sehr schwammig. Ich glaube, mein allererstes Videospiel war tatsächlich Space Invaders im Urlaub irgendwo in Österreich in Tja, irgendwo. Ich kann mich noch dunkel daran erinnern, dass ich an so einem Space Invaders Tisch mich gesetzt hatte und das sehr faszinierend fand. Und dann hatte ein Schulfreund von mir einen Atari VCS. Also man merkt, ich bin ein bisschen älter. Und wirklich beeindruckt haben mich schon sehr früh Spiele, die versuchen, eine Story zu erzählen. Und auch wenn die Stories damals nicht vergleichbar waren mit jetzt Literatur oder so, aber es gab ein Genre, das hieß Text Adventures. Ja, also es ist ein echtes Computerspiel, aber ohne Grafik oder mit ganz wenig Grafik, das eben die Story des Spieles komplett mit Text erzählt und wo man dann auf so halbwegs normalen englischen Sätzen seinen eigenen Befehl eintippen kann und dann hoffentlich was vom Computer zurückkommt. Also so ein bisschen ChatGPT 0.1. Und das fand ich damals sehr faszinierend, weil auch die Grafik war die beste, die es gibt im Text-Adventure, weil die in deinem Kopf entsteht. Und das Gehirn ist halt die geilste Grafikkarte, die es gibt. Besser als jede Nvidia- und AMD-Karte.
Hat so ein bisschen was von so einem Roleplay, ne? Nur halt so ein bisschen digitaler.
Genau, also eben. Der Vorteil ist dann, dass man dann keinen Spielleiter mehr braucht, weil der Computer die Rolle übernimmt. Und man kann sich dann auch nicht mit dem Computer streiten. Der Computer sagt, wie es ist, und es ist dann so.
Per se ja nicht schlecht.
Aber natürlich kann der Computer nicht einen wirklichen Menschen ersetzen. Wenn man eine schöne Rollenspielrunde hat, da gibt es auch nichts Besseres. Aber ja, das waren so, so habe ich angefangen mit dem Medium. Ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, weil als Ausstellungsleiter muss ich ja alles halbwegs neutral sehen. Aber ich bin schon ein Fan von Entwicklern wie Tim Schafer und Ron Gilbert, also die lange, lange bei Lucasfilm oder LucasArts Games waren. Ich finde die Spiele nach wie vor sehr interessant. Also Psychonauts und Grim Fandango und solche Dinge.
Kenne ich beide leider nur vom Hörensagen, Asche auf mein Haupt. Also die beiden Games. Und aktuell, also spielst du irgendwie aktuell noch oder hast du da irgendwie einen aktuellen Favoriten oder bist du da irgendwie so ein bisschen raus?
Ein Problem mit den aktuellen Spielen, also die wirklich groß sind, die brauchen so unfassbar viel Zeit. Ja, das kann ich mir dann auch nicht mehr so richtig leisten. Ich habe auch dann gerne mal Zeit ohne Spiele. Ja, also deswegen spiele ich meistens Indie-Games, die deutlich kürzer sind und meistens irgendeinen super interessanten Aspekt dann bieten. Den aber nicht dann durch eine riesige Open World plattwalzen und wo man dann auch, wenn man es dann durch hat, auch schön so einen Haken dran machen kann, dass man jetzt endlich mal wieder ein Spiel geschafft hat. Ja, also gerade einen aktuellen Superfavorit habe ich nicht. Eins der letzten Spiele, das ich beendet habe, war das super weirde, seltsame Frog Detective 3. Das ist eine Spielerei, die völlig absurd ist. Sie sieht aus wie eigentlich ein Kinderspiel. Ist auch eigentlich ein Kinderspiel. Da muss man nicht besonders schwere Rätsel lösen, aber es ist eine völlig absurde, sehr liebenswerte Welt. Frog Detective. Kann ich euch nur empfehlen.
Schaue ich auf jeden Fall rein. Also ich bin tatsächlich eigentlich ein ziemlich großer Fan von so Detective-Games. Und das tatsächlich auf verschiedenen Medien. Seinerzeit irgendwie als Kind irgendwie noch auf einem DS, ob das jetzt seinerzeit irgendwie Professor Layton war oder was es da nicht alles an Ablegern gab. Deswegen also werde ich mir Frog Detective definitiv zu Genüge tun.
Und natürlich, also ich liebe auch Horizon Zero Dawn, das ist jetzt nicht ganz so klein, da braucht man auch sehr viel Zeit.
Das stimmt, aber unsagbar schönes Spiel.
Ja, wunderschön. Und noch ein tolles Spiel, was ich gucke gerade in meine Liste so, was ich alles in letzter Zeit gespielt habe. Citizen Sleeper, ein sehr schönes Spiel, sehr minimalistisch, aber sehr kompetent geschriebene Charaktere und Dialoge. Citizen Sleeper. Da darf man jetzt aber keine Actionballerei erwarten, das ist sehr laid back.
Ja, worum geht's so ganz grob?
In einer Zukunft, einer möglicherweise dystopischen Zukunft, ist man so eine Art Cyborg, also man hat seinen echten Körper verkauft und ist jetzt in einem künstlichen Körper und wacht dann nach einer langen Kälteschlafperiode auf so einer Raumstation auf und ich möchte jetzt auch nicht so viel spoilern, muss da erstmal ein bisschen, weil wir ja noch auch in der Zukunft immer noch im Kapitalismus sind, muss man erstmal ein bisschen Geld verdienen, ein bisschen Beziehungen aufbauen und dann hoffentlich halbwegs durchkommen. Das Problem ist nur, der Cyborg-Körper macht nicht mehr lange. Und das wissen wir auch. Und wir müssen dafür eine Lösung finden. dass unser Cyborg-Körper dann irgendwann den Geist aufgibt und dann auch unser Geist damit stirbt.
Auch mega cool. Hat eine fantastische Message, wie ich finde. Klingt gut. Du erzähltest ja jetzt innerhalb der letzten Minuten öfter mal, dass ihr bestimmte Sonderausstellungen habt. Habt ihr gerade eine? Wenn ja, welche? Und was waren so grob eure letzte Sonderausstellung? Mit welchen Themen haben die sich so befasst?
Also unsere aktuelle Sonderausstellung dreht sich um Sehnsucht, um Sehnsüchte. Aber wir versuchen immer so ein schönes Thema zu finden, was jetzt vielleicht erstmal auf den ersten Blick nichts mit Videospielen zu tun hat. Und ich bin wirklich extrem froh, dass wir die jetzt hingestellt haben. Unser Kuratorenteam, Mascha Tobe und Philipp Frey, haben eine fantastische Ausstellung designt. Ich bin deswegen so froh, weil wir durch die Pandemie jahrelang keine Möglichkeit hatten, eine Sonderausstellung zu machen. Ja, also die letzte haben wir 2019 tatsächlich gemacht. Und normalerweise haben wir so eine bis zwei Sonderausstellungen im Jahr. Das ging aber während der Pandemie nicht und weil wir auch geschlossen hatten und so. Das ist also die erste große Sonderschau jetzt wieder nach längerer Zeit. Und da dreht sich alles um Sehnsucht. Also um die Sehnsucht nach dem Entfliehen des Alltags, zum Beispiel zurück zur Natur. Dann kann man bei uns nämlich Sega Bass Fishing spielen. Aus dem Ruderboot raus kann man dann seine Sega Dreamcast Angel auswerfen und ein paar Fische angeln. Und die muss man auch gar nicht töten, weil sie nur digital sind. Wir haben Sehnsucht nach einer anderen Person. Wir haben zum Beispiel das ganz wunderbare Florence auf dem iPad. Also quasi eine Dating-Geschichte. Sehnsucht nach Macht und Ruhm haben wir natürlich auch. Und Sehnsucht nach Abenteuern. Sehnsucht nach der Kindheit. Ja, da haben wir ein paar Titel uns ausgewählt. Und ich denke, das ist so ganz nett. Wenn man mal da reinschauen möchte, die ist direkt am Eingang des Museums. Okay, und du hast gefragt, was gab es noch so? Also wir haben, ich glaube, schon über 30 Sonderausstellungen so gemacht in den letzten Jahren. Wir hatten zum Beispiel ganz klassisch, wenn eine Fußball-WM ist, haben wir auch dann eine Sonderausstellung zu Fußball zum Beispiel gemacht schon mal. Also die letzte, die hieß Das Eckige muss ins Eckige, als der Ball noch eckig war, ja, da war halt noch nicht möglich, den Ball rund zu zeigen. Wir hatten mal eine wunderschöne Sonderausstellung für Winterspiele, im Winter natürlich, Schnee von gestern, passt auch sehr gut als Titel. Wir hatten mal eine sehr tolle Sonderausstellung zusammen mit der Humboldt-Uni gemacht, die uns tatsächlich eins der allerersten Videospiele überhaupt nachgebaut haben, von 1958, Tennis for Two, auf dem Analogcomputer und Oszilloskop. Also so wie es 1958 ungefähr war, konnte man dann bei uns spielen. Wirklich echt. Wir hatten auch mal eine Sonderausstellung zu Frauenfiguren in Videogames, Leading Lady, weil das ja immer noch so ein Thema ist, wo es Nachholbedarf gibt. Ja? Also die meisten Spielefiguren in den großen Titeln sind immer noch oft männlich. Wir hatten eine Sonderschau über japanische Spiele, bietet sich natürlich auch an bei uns in dem Medium. Und wir machen auch manchmal Kooperationen außerhalb des Hauses, weil wir immer begrenzt Platz haben. Also wir hatten eine kleine Schau mal zusammen mit der schwedischen Botschaft organisiert, mit schwedischen Videospielen. Die war dann, der eine Teil war in der schwedischen Botschaft hier in Berlin und der andere Teil war bei uns. Wir haben auch schon mal mit dem Kunstmuseum in Tallinn zusammengearbeitet und haben da eine Sonderausstellung hingestellt. Also ja, eine bunte Mischung aus diversen Themen und diversen Partnern auch.
Ja, finde ich mega, mega cool. Es lässt sich auch einiges machen. Und erstmal zur aktuellen Ausstellung. Du hattest das mir einmal ganz grob erzählt, beziehungsweise wir hatten ja schon drüber geschrieben. Bis eben konnte ich mir darunter nichts vorstellen. Find's aber ultra interessant und es bringt so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen den Kopf ins Grübeln. Gerade natürlich unter dem Aspekt, die letzten zwei Jahre, Pandemie etc. Wenn man dann so ein bisschen zurückdenkt, wonach man sich halt gesehnt hat oder welche Sehnsüchte sich dahingehend entwickelt haben, einfach weil man es natürlich nicht hatte, weil es sonst so selbstverständlich war und auf einmal ist es dann nicht da. Und das dann natürlich so ein bisschen mit Videospielen zu kombinieren, ist unsagbar cool.
War auch unsere Idee so dahinter. Also wir hatten auch schon andere Ideen also 2019, wir planen immer so 2-3 Ideen oder so im Voraus. Da kommt dann immer was dazwischen. Im besten Falle irgendjemand von außen, der auch gerade eine super Umsetzungsidee hat und dann auch die nötige Finanzierung schon parat. Aber jetzt mit der Sehnsucht, ganz klar, wir haben extra ein paar Ideen dann nach hinten angestellt, weil wir dachten jetzt, das ist das richtige Thema für die Zeit. Ja.
Über wahrscheinlich die nachfolgende Ausstellung kannst oder wirst du noch nicht sprechen?
Genau, beides. Also ich weiß schon wahrscheinlich, wohin es geht, aber also erstens würde ich dann auch noch nicht sagen, weil wir reden dann hier von frühestens Herbst und bis dahin hat es eh schon wieder jeder vergessen. Und das Zweite ist, es kann immer noch mal was dazwischen kommen. Und deswegen, also es gibt jetzt noch keine echten konkreten Pläne. Ja, es sind bisher nur so ein paar Ideen, die im Raum schwirren, aber es gibt noch keine exakte Planung.
Wir sind dann jetzt auch tatsächlich soweit erst einmal durch. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast und dass ich mit dir diesen fantastischen Abend genießen durfte.
Keine Ursache. Ich danke nochmal für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Danke euch allen gerade an sämtlichen Geräten fürs Zuhören. Schaut auf jeden Fall mal beim Computerspielmuseum vorbei. Sämtliche Infos findet ihr dann natürlich nochmal auf unserer Homepage www.nerdybunch.de. Wenn ihr mehr von uns sehen, / hören wollt, dann hub.nerdybunch.de. Da findet ihr dann sämtliche Links zu Social Media und Konsorten. Wie gesagt, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und tschüss.